Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen zum Care in Action Podcast. Heute mein Gast Enver Sirucic. Enver, herzlich willkommen bei Care.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Und wie immer stelle ich unseren heutigen Gast auch kurz vor. Enver Sirucic ist derzeit Chief Financial Officer und stellvertretender CEO der BABA Group AG, einer der führenden Banken Österreichs mit Sitz in Wien. Seit 2017 ist er Mitglied des Vorstandes und verantwortet dort zentrale Bereiche wie Finanzen, Treasury, Operations, Human Resources sowie das Corporate und Public Sector Banking. Neben seiner Tätigkeit bei der BABAG ist er seit 2024 auch Aufsichtsratmitglied bei Knapp und Lektor an der WU Wien. Jetzt steigen wir gleich ein. Enver, Care und die BABAG, wir arbeiten seit einem Jahr zusammen, aber dazu ein bisschen später. Was uns jetzt ganz am Anfang interessiert, wie bist du eigentlich zur BABAG und zu deinen vielen Aufgaben gekommen? Erzähl uns ein bisschen was von dir.
Ja, also eher zufällig. Also ich erzähle es immer auch unsere neuen Kolleginnen und Kollegen, ich wollte nie Banker werden. Tatsächlich von meinem Background habe ich Volkswirtschaft studiert, mit Leidenschaft. Also ich habe Volkswirtschaft
studiert. Was wolltest du werden?
Ich wollte eigentlich in der Uni bleiben.
Ah.
Unterrichten, das ist mir vielleicht ein bisschen in die Wiege gelegt. Meine Eltern sind beide Lehrer.
Mhm.
Ja. Und ich finde Unterrichten eigentlich sehr spannend. Ja. Also auch wirklich Wissen wieder zurückgeben, auch an die nächste Generation. Aber leider Gottes war Volkswirtschaft nicht so beliebt, als ich abgeschlossen habe damals. Und es war mehr Fokus auf technische Themen, betriebswirtschaftliche Themen. Da habe ich gesagt, okay, das ist jetzt nicht mein Interesse. Ich gehe mal kurz in die Privatwirtschaft und komme dann wieder zurück. Das war vor genau 19 Jahren. Also ich beginne gerade oder habe mein 20. Jahr jetzt bei der BABAG begonnen.
Also tatsächlich von der WU zur BABAG?
Direkt, mein erster Job war die BABAG, ja, mit der Absicht, das mache ich jetzt 1, 2, 3 Jahre, jetzt haben wir Berufserfahrung und dann komme ich wieder zurück.
Das ist ja voll gut gelungen, würde ich sagen.
Ja, es waren ein paar Dinge dann, die nicht so ganz geplant waren. Ich bin froh darüber, muss ich sagen, aber es sind so oft manchmal die Entscheidungen im Leben, die man trifft, ohne die Absicht, dass sich die Sachen so entwickeln werden, wie sie sich entwickeln werden, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein junger Mensch, ja, ich war damals 22, 23, als ich begonnen habe, dass ich so schnell die Möglichkeit bekommen werde, ja, bei einer sehr traditionellen Bank, ja, dass man mir Aufgaben geben wird und anvertrauen wird. Ja. Und das war ein bisschen auch eben, wie gesagt, schwierige Zeit bei der BABAG selbst. Die Finanzmärkte haben verrückt gespielt und auf einmal haben sich ganz viele Dinge aufgetan. Ja. Strukturen wurden aufgebrochen und dann hat man mir relativ bald gesagt, magst du das machen? Ja, und ich bin jemand, der, wenn neue Sachen kommen, selten Nein sagt, weil ich neugierig bin. Und dann kommt man von einer Aufgabe zur nächsten und da hat man ein ganzes Portfolio an Aufgaben. Ja. Nach 19 Jahren sammelt sich da einiges an. Ja.
Also ich will dir jetzt echt nicht schmeicheln, aber du hast dir wirklich eine beachtliche Karriere hingelegt. Und wenn ich dir so zuhöre und du sagst, das war eigentlich nicht geplant.
Es war nicht geplant.
Kann man sowas überhaupt planen, würdest du sagen? Weil wir haben ja auch viele Themen mit, wie macht man was aus sich? Ja. Wie kann man wirklich gut sich behaupten und umsetzen? Das ist ja auch ein großes Thema in der Entwicklungsarbeit von Care. Würdest du mit deinem, all dem, was du bis jetzt erreicht hast, würdest du sagen, sowas kann man überhaupt planen?
Also ich glaube, planen ist schwierig. Also dass man tatsächlich so eine Art Plan mit Jahreszielen aufstellt, glaube ich, funktioniert nicht. Ja. Man muss sich, glaube ich, schon grundsätzlich die Frage stellen, das habe ich jetzt auch in der Führungsarbeit, wie weit möchte man kommen und wie bereit ist man auch, Dinge dafür aufzugeben.
Mhm.
Ja.
Weil es hat alles einen Preis, oder?
Es hat alles einen Preis, ja. Und wenn man sagt, ja, ich möchte das, ja, also ich möchte da auch wirklich die höchste Verantwortung haben, bin auch bereit, diesen Weg zu gehen und das zu investieren, dann glaube ich, ist das vielleicht kein Plan, aber zumindest die Bereitschaft ist da. Ja. Ob er dann aufgeht, hängt von vielen Faktoren ab. Ja. Und ein Faktor, glaube ich, den man selbst beeinflussen kann, ist die eigene Einstellung dazu. Ja. Also ich glaube, das macht sehr viel aus. Ich weiß schon, dass junge Menschen haben oft dann Angst davor, wenn sie so Anforderungsprofile sehen, ja, bei offenen Stellen, man muss Berufserfahrung haben und 7 Sprachen sprechen und ich weiß nicht was. Ja. Für mich ist das untergeordnet. Ja. Die Einstellung eines Menschen zählt viel mehr als die ursprüngliche Qualifikation, weil die kann man nachbauen. Ja, aber die Einstellung verändert sich sehr, sehr schwierig, ja, wenn die nicht da ist.
Ja. Du hast uns ja in den ersten Minuten schon einiges, ein bisschen was von deiner beruflichen Einstellung offenbart. Da war dabei Ja sagen, wenn sich was bietet.
Ja.
Interessiert sein.
Ja.
Und sich auch klar sein, dass man auch etwas hergibt, etwas aufgibt.
Ja.
Also man erreicht nicht Propositionen mit allem dazu, was man sonst noch gerne machen möchte.
Schwierig. Also es gibt wahrscheinlich viel besser organisierte Menschen als mich, ja, die das vielleicht besser hinkriegen. Aber ja, also man muss auch bereit sein, diese Zeit zu investieren, vor allem. Also
ich finde das sehr ehrlich und sehr erfrischend, dass man das auch zugibt und sagt, ja, das überlege ich mir und dann mache ich das. Weil es ist wirklich, das ist sicher etwas, was auch gerade in dieser ganzen Debatte, die wir jetzt wieder haben, überall kann man lesen, du wirst das vielleicht auch gesehen haben, dass immer weniger Frauen in Vorständen sitzen, dass die Durchlässigkeit jetzt wieder geringer wird. Würdest du sagen, dass sich für Frauen das anders darstellt? Oder ist diese Überlegung einfach für uns alle notwendig und wenn man sich dann entscheidet, dann geht man?
Also es ist statistisch eher sichtbar, dass es so ist.
Ja.
Also die Realität ist klar, also die Zahlen sind eindeutig. Es ist schwierig zu pauschalieren. Es ist wirklich schwierig. Also es gibt, glaube ich, nicht ein Konzept, das funktioniert, ein anderes, das nicht funktioniert. Also ich habe es bei mir in den Bereichen, habe ich sehr viele weibliche Führungskräfte auf Top-Position. Meine rechte Hand ist auch eine Frau. Und auch in meinem quasi Top-Management ist mehr als die Hälfte Frau. Also es funktioniert.
Mhm.
Aber ich habe auch Bereiche, wo es gar nicht funktioniert. Und mittlerweile, muss ich sagen, habe ich auch schon ein bisschen aufgegeben.
Okay.
Also jetzt zum Beispiel Treasury, schon seit mehr als 10 Jahren bei mir, da gibt es einfach kaum Frauen. Also egal auf welchem Level, gibt es kaum Frauen. Ja. Und dann einfach ist das auch Statistik. Wenn bei 10 Neueintritten 9 Männer und eine Frau ist, ist es natürlich schwierig, dass genau die Frau dann ganz nach oben kommen wird. Ja.
Also es gibt einfach Bereiche, und das haben wir hier in diesem Podcast schon öfter auch mit anderen Fachleuten diskutiert, auch wenn jetzt, gerade wenn es um die MINT-Berufe geht, wissen wir auch, dass gerade Österreich, wir dürfen doch noch ein bisschen sehr traditionell sein mit dem Gebiet, wir reden immer darüber, dass wir gerne hätten, dass mehr Frauen diese ergreifen, aber Tatsache ist, dass es bis heute immer noch nicht wirklich so ist. Und ich habe erst unlängst in den Medien gesehen, wie die Lehrberufe sich aufteilen. Das ist ganz klassisch. Also das Mädchen werden immer noch lieber Friseurin und Verkäuferin. Und die Buben wollen Automechaniker und Techniker und solche Sachen werden.
Ja.
Also kann man das ändern, glaubst du überhaupt?
Ja, ich glaube schon. Also,
dauert noch ein bisschen.
Ich weiß nicht, bei den Berufen, das wäre jetzt vermessen, wenn ich dazu jetzt eine Idee hätte. Aber ich kenne es von uns. Aber wie gesagt, es dauert, es braucht Zeit, ja. Ich kann mich erinnern, meine ersten Jahre in Finance, da war das ziemlich männerdominiert. Auch, also, wenn man so Leiterbilanzen denkt und Controlling, also alles Männer. Ja, war wie ich angefangen habe, die ersten 10 Jahre fast immer nur Männer. Mittlerweile Leiterin Bilanzen, Leiterin Steuern, Leiterin Gesamtfinance sind alles Frauen. Es geht. Ja, aber es braucht halt auch Zeit.
Und die muss man sich auch geben.
Die Zeit muss man sich auch nehmen, dann auch wirklich diese Zeit zu investieren. Ja, also wenn man Talente, egal ob Mann oder Frau, aber eben auch vielleicht insbesondere bei Frauen, wenn man Talente erkennt, nicht zu erwarten, das geht in 6 Monaten. Und jemand nur, weil er Talent ist, kann in 6 Monaten die Aufgabe schon übernehmen. Dann dauert es vielleicht 4 Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre, bis die Person ausreichend dann quasi dort ist, damit du sagst, okay, jetzt machen wir den Schritt.
Also was erreichen ist, du hast eine Langstrecke, oder?
100%.
Es geht nicht um kurze, schnelle Erfolge, sondern es geht darum, dass man das lange durchhält, oder?
Also es ist eine ganz häufige Frage, die ich auch wirklich von vielen, jetzt auch von den Studierenden manchmal, aber auch eben von vielen Jungen, die bei uns anfangen, sagen, wie wird man Vorstand? Weil, also, wie gesagt,
Plan.
Genau, es ist ja in der WU schon der Plan, so quasi, was sind die 3 Steps zum Vorstand?
Ja.
Gibt es nicht. Es gibt ein paar Voraussetzungen, die ich glaube, die man mitbringen müsste, und auch die Einstellung muss passen. Aber ich muss sagen, ich wurde bewusst oder unbewusst sehr gut darauf vorbereitet. Eigentlich mein Wechsel dann quasi von der Bereichsleitung Richtung Vorstand war der einfachste Jobschritt.
Wirklich?
Ja, ganz einfach.
Okay.
Also da war ich schon über 10 Jahre in der Bank, habe in Finance fast alles durchlaufen, was es in Finance gibt. Fast jeden einzelnen Bereich, entweder gearbeitet oder selbst geleitet. Hatte also wirklich alle Basics, kannte meine Mannschaft sehr gut. also war das ein sehr natürlicher Schritt für mich.
Also ich ein hohes Maß an Kompetenz und zu wissen, was man leitet, aus eigener Anschauung, hilft enorm, oder?
Ja, absolut. Ja, und auch die Leute zu kennen. Ich kann mich erinnern, meine erste Führungsaufgabe war meine stressigste. Ja, kleines Team, aber ich war so jung und unerfahren, dass ich einfach Angst hatte. Ich wusste nicht, wie spreche ich mit meinen Mitarbeitern, wie bringe ich unangenehme Themen rüber, wie sprechen wir zueinander. Das ist komisch, ja. Also so diese erste Führungsaufgabe ist komisch, ja. Die war für mich tatsächlich die schwierigste. An der Riesen im Vorstand, wie gesagt, war am nächsten Tag aufgewacht und da stand halt Vorstand an der Tür fertig. Also rein für mich hat sich gar nicht viel verändert. Aber das ist, weil man mir auch die Zeit gegeben hat. Ja, auch wenn ich, obwohl ich jung Vorstand geworden bin, aber ich war schon 10 Jahre in diesem Feld tätig und die 3 Jahre davor war ich stellvertretender CFO. Also das ist schon, wenn man das, glaube ich, so macht, um zurückzukommen bei dem Thema Durchlässigkeit auch für Frauen, das geht nicht von heute auf morgen. Das muss man wirklich lange machen. Und ich sehe es wirklich bei mir im Ressort, haben wir es geschafft. Ja, wir haben es nicht in der gesamten Bank geschafft, aber wir haben es im Ressort geschafft, aber eben nach 10 Jahren. Ja, bis man wirklich das hinbekommt.
Ja, ja und auch vielleicht diese Geduld für die Mühen der Ebene mitzubringen, oder?
Ja, absolut. Ja.
Weil die meisten Leute, ich bin auch sehr, sehr lange in meiner Funktion, diese Mühen der Ebene sind, finde ich, egal, ob das jetzt im Bankbereich oder in dem Bereich, in dem ich arbeite, ein ganz entscheidender Faktor, weil die meisten, ich bin auch schon sehr lang bekehrt, ich bin seit 16 Jahren in der Funktion und habe auch immer neue Aufgaben dazu, aber die meisten Leute bleiben ja gar nicht so lang bei einer Organisation oder einem Unternehmen. Ja. Es wird ja eigentlich immer kürzer.
Ja.
Und wir sind also beide ein Beispiel dafür, natürlich in ganz unterschiedlichen Bereichen, dass es sich schon auszahlt, wenn man auch Ausdauer beweist und auch selber die Dinge gemacht hat, die man dann leitet.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Faktor, ob man Führung, reden wir ein bisschen über Führung, weil das ist auch etwas, was in vielen, auch in dem Projekt, das wir gemeinsam machen, vielleicht sagen wir es an dieser Stelle, wir haben ja eine Kooperation mit Jugendlichen aus den Balkanländern, vor allem in Bosnien und Serben. Das heißt Youth for Future, also Jugend für die Zukunft. Und da geht's auch darum, dass man vor allem Jugendlichen, die am Weg ins Berufsleben sind, die ihre Schule abschließen, die in unterschiedliche Schultypen gehen, dass man die darauf vorbereitet mit bestimmten Tools, wie sie den Weg ins Leben und damit auch ins Berufsleben gut schaffen, um es jetzt ganz vereinfacht zu sagen.
Ja.
Und wie kann man das eigentlich auch allen, die uns zuhören, vermitteln, dass es nicht, wie du sagst, es geht nicht so schnell. Weil einerseits sind wir, glaube ich, relativ ungeduldig. Andererseits braucht man aber dann wirklich auch den langen Atem, dass man eine Veränderung sieht. Und das gilt ja gerade auch für die Arbeit von Care. Gesellschaftliche Veränderungen dauern und brauchen einfach einen längeren Atem. Ja.
Also, Geduld ist wichtig. Ja. Ich habe aber einige Kolleginnen und Kollegen, die nicht sehr geduldig sind. Also es ist auch nicht, jeder hat ein bisschen ein anderes Konzept, wie er führt, wie er gestaltet, wie er organisiert. Ich glaube sehr stark in Nachwuchsarbeit. Ja, ich glaube tatsächlich, wenn man sich die Zeit nimmt und auch Leute langsam oder schneller, abhängig von dem Tempo auch der einzelnen Person, tatsächlich aufbaut, dass man langfristig auch diese Person an sich bindet, positiv an sich bindet. Ja. So eine der Dinge, wo ich sage, okay, was ist, sind so für mich Kennzahlen, ja, ob ich gute Führungsarbeit mache, ist meistens von meiner Kernmannschaft, ja, wie lange sind die Leute bei mir und wie viele habe ich verloren. Ja. Und ich habe tatsächlich eine einzige Person, hat das Team verlassen in den letzten 12 Jahren, so quasi aus meinem engsten Kreis, und ist wieder zurückgekommen nach 2 Jahren. Und das ist so, man kann sich alle möglichen Statistiken anschauen, ja, aber das sind so Dinge, wo ich sage, da bin ich stolz drauf. Ja. Das ist nicht mehr so selbstverständlich in der heutigen Welt.
Absolut nicht.
Und ich stehe auch meinen Leuten nicht im Weg. Also wenn jemand sagt, hey du, ich möchte einfach mal was anderes probieren, ich möchte aus der Bank raus, ich möchte woanders hin oder ich möchte, ja, unterstütze ich die Leute. Also ich glaube, es ist völlig falsch, Leute zu fesseln oder irgendwie denen im Weg zu stehen. Das sollte man nicht machen. Ja. Also immer die Option lassen, wenn ihr glaubt, woanders wirklich euch besser entwickeln zu können, go for it. Ja, aber auch gleichzeitig zu überlegen, okay, was können wir auch anbieten, damit sie sich entwickeln können. Ja, und das machen wir relativ regelmäßig. was zu Beginn ein bisschen stressig war für die Leute, weil man ist ein gewissen Arbeitsumfeld gewohnt und auf einem Bereich und dann kommen wir mit einer neuen Idee und speisen Leute manchmal ins kalte Wasser. Und die ersten Sprünge ins kalte Wasser sind unangenehm. Mhm. Ja, mit der Zeit haben wir nicht durchgängig, aber in vielen Bereichen eine Kultur geschaffen, diese Flexibilität. Auch diese Neugier zu haben, neue Sachen zu übernehmen, auch nur, wenn man vielleicht nicht top ausgebildet ist in dem Bereich. Mhm. Ja, und das ist gut. Ja, das ist da, das heißt, du bist im gleichen Unternehmen, machst aber regelmäßig auch neue Jobs.
Und das ist ja auch das Schöne an einer Führungsposition, dass man wirklich aktiv auch etwas gestalten kann, oder?
Ja, absolut.
Und das macht die Unternehmenskultur mitgestalten. Man macht sie nicht alleine, das müssen schon die Leute mitmachen. Ja. Ich sage immer, das kann ich nicht allein machen, aber man kann gemeinsam ganz schön viel Positives da bewegen.
Absolut, ja. Und es ist sehr individuell. Also es ist auch nicht, ich glaube, es ist schwierig. Es gibt wahrscheinlich so auf einer Metaebene eine Unternehmenskultur, auch bei der Bauer Group gibt es die. Aber dann gibt es natürlich auch so eine Kultur innerhalb der einzelnen Teams. Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, das zuzulassen. Also was wir nicht wollen, ist, man sagt, okay, jeder muss genau so sein. Ja, egal, ob das das Arbeiten ist. Ja, ich hatte heute einen Termin auch mit unserem Betriebsrat, was auch ein flexibles Arbeiten ist, was bei uns wichtig ist. Ich sage, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die kommen gerne 5-mal ins Büro. Manche kommen 1-mal gerne ins Büro. Ja, wenn das für das Team funktioniert, ja, werde ich nicht eine Konzernfrage machen, dass jeder genau alles gleich macht.
Also One Fits for All ist nicht dein
Nein, glaube ich nicht.
Ja. Jetzt, wir haben jetzt viele Aspekte gesprochen, die sich auch in dem Projekt, das die BAWAG gemeinsam mit KEA in Bosnien und in anderen Balkanländern umsetzt, die da drin enthalten sind. Wie du das erste Mal gehört hast, ich meine, wir waren immer wieder mal, nicht wir beide, aber die Bank und die Institution KEA waren immer wieder mal in Kontakt und bis es so weit gekommen ist, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen das gemeinsam an. Ja. Was hat dich da, was war dann letztendlich der Entscheidungsfinder? Etwas, was dich wirklich besonders angesprochen hat?
Ja, es gibt zwei, drei Sachen. Okay. Es gibt so zwei, drei Sachen, muss man sagen. Ja. Also wir haben uns überlegt, auf was wollen wir uns auch fokussieren als Bank? Was sind so die Hauptschwerpunkte, wo wir glauben, dass wir vielleicht was einbringen können, ja, dass wo auch eine Unterstützung durch die Bank sinnvoll ist, ja. Und eines der drei Kernthemen, die wir haben, ist Finanzbildung. Ja, und vielleicht kann man das sogar weiterbauen und sagen, Bildung allgemein, mit wahrscheinlich Schwerpunkt Finanzbildung. Das war so der erste Punkt, ja. Jugendliche Bildung, Vorbereiten aufs Leben, so wie du es gesagt hast. Finanzbildung, glauben wir, ist ein wichtiger Baustein. Nicht nur für die Kinder am Balkan, auch die Kinder in Österreich. Ja, das ist so etwas, wo wir sagen, ich glaube, das hat auch die Politik schon erkannt. Und ich glaube, das wird auch vermehrt gemacht. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig. Ja, und das geht es nicht darum, jetzt einen Kredit rechnen zu können. Es ist einfach nur wirklich, was man im Alltag benötigt an Finanzbildung und um den ersten, weiß nicht, ob das der Mietvertrag, das erste Konto etc. abschließen zu können, so verstehen, was
warum
das ist.
Warum ich keine Bürgschaft unterschreiben sollte.
Zum Beispiel.
Aber das hat uns eine Professorin der Wirtschaftsuni, mit der ich ja auch kooperiert, also gesagt, man würde nicht glauben, dass Absolventen der Wirtschaftsuni dann Entscheidungen treffen in ihrem Privatleben, die sie wirklich für den Rest ihres Lebens begleiten, die an sich sehr gebildet sind.
Ja, das ist so.
Das heißt, auch wirklich die sozialen Aspekte stärker verbinden mit der Finanzbildung, weil ich kann ja etwas gut gelernt haben und entscheide mich dann trotzdem zum großen Nachteil für mich persönlich. Und um all diese, und das ist sehr komplex, um all diese Themen geht es auch in diesem Projekt.
Genau, ja.
Und die Peer Educators sind ja auch etwas, was da auch ganz stark vorkommt. Aber ich habe dich nicht
unterbrechen. Also das war so ein bisschen so vom Rahmen her. Ja,
das Thema.
Und das für die BAWAG einfach das Thema passt gut in das, was wir machen. Das Zweite ist, ich bin gebürtig aus Bosnien. Das heißt, das Thema holt mich emotional ab. Ja, also bei allen Themen, die wir unterstützen, mache ich mir immer meinen eigenen quasi Blick drauf. Ja. Also ich lese natürlich die Unterlagen, das Team schaut sich alles an, aber ich will immer einen persönlichen Eindruck, mit welchen Menschen haben wir dort zu tun, wie ist das Projekt strukturiert, wie schaut das aus, spricht uns das an, kann ich mich identifizieren, auch als Bank damit. Ja. Und das ist dann etwas, wo ich sage, okay, in meiner quasi ersten Heimat, auch das mal vor Ort zu sehen, war was Besonderes. Das kommt nicht oft in meinen Job vor, muss ich sagen. Das war der zweite Punkt. Der dritte Punkt war dann, habe ich überlegt, okay, das ist jetzt so quasi meine persönliche Ebene. Geht das über meine persönliche Ebene hinaus und betrifft das die Bank und auch so ein bisschen die Mitarbeiter, unsere Kunden? Und da liegt es auch nahe, ja, die Westbalkanländer fahren, ja, wenn man sich unsere Kundenstruktur, aber auch die Mitarbeiterstruktur anschaut, haben wir natürlich sehr viele Menschen aus den Westbalkanländern, die wir sowohl als Kunden als auch Mitarbeiter haben. Ja. Und da war irgendwie so dann so diese Kombination dieser drei Punkte, haben wir gesagt, das ist eigentlich ein Perfect Match, ja, warum das Sinn macht. Ja. Und ja, das waren eigentlich so die Hauptmotivationsthemen. Ne.
Ich habe das, wie wir begonnen haben, zusammenzuarbeiten, gar nicht so im Blick gehabt, dass du eigentlich Lehrer werden wolltest, weil das ist ja eines der Hauptelemente, da ältere Schüler und Schülerinnen in die Klassen, in die jüngeren Klassen gehen und mit denen die Finanzbildung besprechen oder wie man mit seinen Eltern umzugehen hat. Und vor allem sind das meistens Kinder, die selber gar nicht so einfach waren und sagen, ich habe mich jetzt quasi da verbessert, also kannst du das auch.
Ja.
Und das ist erstaunlich, dass das wirklich gut funktioniert.
Ja, absolut.
Das funktioniert wirklich gut und ist auch etwas, was ja bei uns teilweise auch gemacht wird und ist ein gutes Konzept, finde ich. Weil da nicht Leute wie wir kommen und den Jugendlichen was erzählen, sondern sie selber draufkommen, ich tue mir leichter, wenn ich gewisse Dinge... Ja. Wobei, wenn ich sage, Leute wie wir kommen, es hat eben ein Sommerlager gegeben, wo der Envas Jehocic dann selbst dort war. Ja. Und die Begeisterungsstürme, die manche der Jugendlichen dir gegenüber gezeigt haben, das hat mich berührt, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, das war dir dann auch nicht alles manchmal. Ja. Die also dann sehr stark, du bist einer von uns, oder?
Mhm.
Das war wirklich sehr, sehr berührend und emotional, auch für mich zum Zuschauen, oder?
Ja, also ich glaube, wenn man einen emotionalen Konnex hat, generell, also auch vielleicht nur Sidestep, bei der Uni funktioniert das ähnlich.
Ja.
Ich glaube, das funktioniert bei mir jetzt zum Beispiel bei den Studierenden auch, weil es war schon 20 Jahre her, aber trotzdem saß ich auch an der WU.
Mhm.
Und ich kann...
Kannst du dich noch gut dran erinnern?
Ich kann mich gut dran erinnern, war noch eine andere WU als die jetzige WU. Aber ich glaube auch für die Studierenden interessant, der saß auch hier, der war auch mal WU-Student und schau, nach einigen Jahren ist der Finanzvorstand einer Bank geworden. Also es zeigt auch, es ist möglich.
Ja, es ist möglich, aber es sollte vielleicht nicht der einzige Hauptberufswunsch sein.
Nein, sollte nicht. Es gibt nicht genug Finanzvorstände. Genau.
Dass ich Vorstand werde, aber du bist
aber
ja...
Aber ähnlich, glaube ich, auch bei den... Ist so, natürlich, die sehen, okay, da kommt jemand aus quasi aus Bosnien oder Serbien, ist egal, ja. Und der war im Westen sehr erfolgreich und der steht da dort, wo er steht. Ja. Ich glaube schon, dass das funktioniert, dass man sich besser damit identifizieren kann, wenn jemand quasi aus der Community oder aus dem ähnlichen Ökosystem kommt. Ja. Das glaube ich schon. Ja.
Das heißt, du bist ja eigentlich ein super Role Model.
Ja.
Roland.
Ja, ich versuche das wenig zu machen tatsächlich. Ja. Mhm. Also, werden wir überlegen, ob ich da vielleicht mehr mache in Zukunft, um auch Kindern zu zeigen, dass es möglich ist. Ja. Aber eben, so wie du sagst, man darf kein falsches Bild abgeben. Nicht jeder schafft es. Ja. Und es gibt gewisse Voraussetzungen, Lebensumstände, die auch dazu führen. Aber es ist machbar. Ich glaube, es ist wichtig, es ist machbar. Ja. Man kann das schaffen. Background ist nicht so wichtig. Es ist wichtig, auch was man selber hineinsteckt. Ja.
Hast du Vorbilder gehabt oder hast du noch welche?
Wahrscheinlich mein größtes Vorbild ist tatsächlich mein Papa, muss ich sagen. Jetzt gar nicht, ich habe es im Vorgespräch gesagt, ich komme aus einer Lehrerfamilie, aber das spielt jetzt gar nicht so die wichtige Rolle, was die Berufswahl meiner Eltern war. Aber ich habe es bei ihnen erlebt. Ja. Also wir sind als Flüchtlingsfamilie Anfang der 90er aus Bosnien nach Österreich gezogen. Ich konnte es lange nicht verstehen. Ja. Also ich war damals keine 10 Jahre alt. Ja. Für mich war das alles wie ein bisschen im Spielfilm. Wir haben vieles gar nicht mitbekommen. Also wir, mein Bruder und ich, der 3 Jahre älter ist. Ja. Und jetzt bin ich ungefähr so alt, wie meine Eltern waren, als wir nach Österreich kamen. Ja. Und ich überlege das jetzt. Ja. Also wir haben einen Sohn. Ja. Ich denke mal, wie das eigentlich ist, wenn du mitten in deinem Leben deine Heimat verlassen musst.
So rausgerissen wärst.
Rausgerissen, von stabilen Umfeld, Karriereplanung und so weiter. Also alle Dinge, die uns ja alle beschäftigen. Und stehst du wirklich mit 2 Koffern in der Hand in einem fremden Land und musst bei Null anfangen.
War das dein erster Besuch in Wien damals als
Kind? Für mich ja. Meine Eltern waren tatsächlich öfter und deswegen war Wien
auch
der Grund. Ja, genau.
Das auch viele.
Genau. Also die waren tatsächlich Wien, meine Eltern waren vor dem Krieg, glaube ich, jedes Jahr einmal in Wien zu besuchen. Das war so eine Beziehung. Das war ist Gott sei Dank Wien geworden. Ich liebe Wien, by the way. Wien ist meine Lieblingsstadt geworden. Wenn du sagst Vorbild, ja, das Vorbild für mich war, diese mentale Stärke zu haben, nochmal eben mitten im Leben bei Null anzufangen und wieder zu kämpfen, wieder irgendwie da zu sein, auch für uns, für die Familie, in wahrscheinlich Umständen, die ich mir gar nicht vorstellen kann.
Haben die Eltern auch wieder Fuß gefasst beruflich in Österreich?
Genau. Ja. Mein Vater hat nochmal Lehramt studiert, weil das Studium nicht anerkannt war.
Ja.
Hat er wirklich nochmal quasi sich...
Haben deine Eltern schon ein bisschen Deutsch gesprochen?
Nein, haben sie nicht. Ja. Also außer vielleicht Hallo und Kaffee bestellen.
Ja, ja. Okay, aber jetzt.
Und ich, also so Bilder, die mir immer im Kopf geblieben sind und mich auch immer motiviert, auch während des Studiums, auch bei der Arbeit, immer darauf, dass sie jetzt echt anstrengend und so weiter. Ich meine, damals gab es ja Walkmans, also die sich noch wieder gehören mit Kassetten. Und mein Papa hat sich am Abend in der Küche bei uns immer Deutschkurse angehört. Ja, um Deutsch selber zu lernen, nach der Arbeit, nach dem Studium, nach dem Stress, ja, nach der Unsicherheit, in der wir uns befunden hatten als Familie. Also ich dachte, nein, ich werde das schon lernen. Ja, ich mache das, weil es ist wichtig. Ja. Hat sich da echt nochmal hineingekniet mit Anfang, Mitte 40. Ja.
Und für dich als Bub war das nicht so schwierig, dann Deutsch zu lernen?
Ich hatte, wie gesagt, Lebensumstände. Lebensumstände, die manchmal einfach zufällige Geschichten, die entstehen, die man nicht planen kann. Ja.
Okay.
Als wir nach Österreich kamen, einiger Zeit bin ich dann in so eine, es gab so eine Art Flüchtlingsschulen, wo man Kombiunterricht, also bosnischstämmige Lehrerinnen und Lehrer mit österreichischen Lehrern gemeinsam den Unterricht gemacht haben, so dass die Kinder quasi Zeit hatten, auch in die Sprache hineinzukommen, etc.
Weil auch das dauert, das passiert das auch dauert. Nicht in nein, drei nein. bis sechs Monaten.
Nein, und das war dann, meine Eltern waren auch Lehrer an solchen Schulen.
Ah.
Also mein Vater in der Hauptschule, meine Mutter in der Volksschule. Und so sind mein Bruder und ich auch da in diesem Umfeld aufgewachsen. Und ich wurde dann eingeladen, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, warum und wieso, an einer Privatschule einen Zusatzdeutschkurs zu besuchen, weil sie gemerkt haben, dass ich irgendwie ein bisschen weiter und fleißig etc. Und ja, nach ein paar Monaten dort haben sie gesagt, na, möchtest du bei uns in die Schule kommen? Ja? Und ich war begeistert vom Fußballplatz dort, muss ich ehrlich sagen, weniger von dem schulischen Angebot. Nur haben gesagt, wir können uns das nicht leisten. Und gesagt, wir kümmern uns drum. Hat dann auch ein Vollstipendium bekommen und war dann nach knapp einem halben Jahr oder so, war ich in der Schule dann. Ja, was dann natürlich das Deutschlernen im Sprachengymnasium deutlich erleichtert hat. Also ich war tatsächlich, jetzt sagen wir wahrscheinlich nach knapp eineinhalb Jahren, war ich schon sehr, sehr gut in Deutsch.
Also das haben Umstände, wie es so oft im Leben ist und auch oft in all den Ländern, in denen wir arbeiten, vorkommt. Man muss die Chancen ergreifen. Ja. Manchmal ist die Motivation vielleicht wirklich ein Fußballplatz oder auch ein Projekt von Kia, wo du denkst, meine Freundin geht da hin, ich gehe da auch hin.
Ja.
Und dann gibt es welche, die es besonders gut verwerten und ich würde sagen, es ist ein absolutes Privileg, dass du das mit uns und auch unseren Hörerinnen und Hörern geteilt hast. Also ich bin dir da wirklich dankbar dafür.
Ja.
Jetzt möchte ich enden mit einem positiven Ende, aber mit einer schwierigen Frage. Ich meine, wir hören ja allerorts und ich meine, ich habe erst unlängst gesagt, mein Beruf ist das Krisen- und Change-Management, ist eigentlich Sorgenmanagement, ist eigentlich mein Beruf. Die Weltlage ist ja wirklich angespannt. Ich möchte einfach gern deine Einschätzung der Weltlage. Du bist eine der führenden handelnden Personen in der Geldwirtschaft. Man macht sich Sorgen, es wird auch für Care nicht leichter. Wie ist dein Blick drauf?
Es ist tatsächlich schwierig und wir haben es, ich glaube, es gibt keinen vergleichbaren Zeitraum in der jüngeren Geschichte, wo sowas Ähnliches passiert ist. Ja, also wir hatten sehr viele Krisen in der jüngeren Vergangenheit gemeistert. Ja, ich glaube, die Welt insgesamt ist resilienter geworden wirtschaftlich.
Bis 2008/09 war das
letzte wirklich
große. Wie das jetzt oder ist das
vergleichbar? Ich glaube, damals tatsächlich noch die Spätfolgen daraus waren noch gravierender. Wir sehen ja noch nicht komplett die Spätfolgen aus dem jetzt. Ich würde noch mal sagen, 2008/09 war gravierender. Ja, aber wir hatten danach einige Sachen, ja, die man vergisst. Wir hatten die Euro-Staatskrise, wir hatten Brexit.
Mhm.
Ja, also das ist dann, ich merke das immer wieder, das vergisst man dann schnell. Das war
schon, wie
große,
das
die Ewigung. Mhm. Wo große Einschnitt, ja, wir hatten die Pandemie. Also es waren viele Dinge in einem kurzen Zeitraum und die Welt und die Weltwirtschaft hat es gut gemeistert. Also war große Resilienz da. Ich glaube, insgesamt ist gar nicht so aus meiner Sicht das Thema, dass die Wirtschaftslage schlecht ist. Ja, es ist die Volatilität und die schlechte Planbarkeit. Mhm. Ich glaube, das ist das.
Und das Vertrauen ist einfach.
Das Vertrauen, was ein Teil davon ist.
Ja, auch, dass viele Menschen zögerlich sind.
Und du hast sie zurückgehalten.
Das Geld behalten wollen, über die es haben, was ich auch verstehen kann. Aber natürlich die Planbarkeit, und das ist auch ein wichtiges Thema bei der Arbeit von Care. Die Krisen werden mehr und die Mittel werden weniger. Das können wir uns zusammenfassen.
Du siehst es auf beiden Seiten, private Haushalte als auch Unternehmen, wenn man es ganz einfach definiert. Die einen investieren weniger, weil sie sagen, bevor ich nicht weiß, was da noch kommt,
schieben Investitionen
auf Unternehmen. Und auf der anderen Seite private Haushalte, was zum Teil gut, zum Teil schlecht ist, ja, gut aus einer konservativen Sicht, ja, kein Geld auszugeben. Man sagt, wenn es doch härter wird, habe ich noch was.
Ja, das also ist ja das, was wir in unseren Programmen propagieren, dass man etwas aufhebt.
Genau. Aber auf der anderen Seite, für eine angespannte Wirtschaftslage, wie wir sie halt haben, ist das natürlich genau das, was wir nicht brauchen. Eigentlich bräuchten wir, sagt auch die Wirtschaftsforschung, etwas mehr dann auf der Konsumseite, ja, dass das Geld auch wieder in den Wirtschaftskreislauf kommt. Ja. Es ist gerade einfach diese Situation, wo jeder ein bisschen in Schockstarre ist, wartet, was passiert, was kommt. Und ich glaube, genau diese Volatilität und Unsicherheit ist das, was es ausmacht. Ich bin Optimist. Also ich bin jemand, der
das verbindet uns.
Krisen. Krisen werden kommen, Krisen werden gehen, es werden neue kommen. Ja. Wenn wir daraus lernen, uns weiterentwickeln, hat das vielleicht sogar etwas Positives für die Menschen.
Ja. Wunderbar, dann hoffen wir, dass möglichst viele Menschen aus dieser Krise etwas lernen.
Ja.
Dass man sich auch nicht entmutigen lässt und Organisationen wie Care in ihrer Arbeit trotzdem weiter unterstützt. Denn wie ich gesagt habe, die Krisen werden mehr, die Mittel werden leider weniger. Ich hoffe, dass auch unser Podcast auf viel Zustimmung trifft. Bitte bewerten Sie uns, bewertet uns, wenn er euch gefallen hat, und teilt ihn. Ich freue mich schon auf weitere spannende Episoden. Enver Sirucic, du warst ein ganz besonderer und interessanter Gast. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke für deine Einladung.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care gehen Sie auf www.care.at. Gesponsert von CC Real.